dass Leute das sagen können, ein fremder Gott wird mein Gott, hat ganz viel damit zu tun, dass ihn jemand diesen Gott näher bringt. Ihm erklärt, wie er ist, und das hat drei Schritte, sind dort enorm wichtig, nämlich das Hinschauen, das Hinhören und das Verstehen. Das ist der Beginn aller Verkündigung und das ist das, was wir brauchen und was wir manchmal bei uns, weil wir in unserer Gesellschaft so leben, wie wir leben, dass das manchmal so ein blinder Fleck ist und wir uns dessen gar nicht so bewusst sind. Hinschauen, hinhören und verstehen. Das ist das Erste. Weswegen tun wir das Ganze? Wir haben uns als Apostolen überlegt, wie können wir unsere Gemeinden dazu befähigen, dass das Evangelium in die Welt hinauskommt. Und dazu hat uns ein Buch geleitet. Das gefällt mir sehr gut, weil der Typ auf dem Cover sieht mir sehr ähnlich und er hat einen hübschen Bart und so. Aber der Inhalt gefällt mir auch sehr gut. Genau, weil es eine neue Studie ist, die zwei Theologen gemacht haben. Und das sind nicht so Theologen, die schweben auf Wolke 7 und irgendwelchen Gedankenkonstrukten, sondern das sind so die Praktiker. Und die haben sich Gemeinden angeschaut und gesagt, was braucht es eigentlich, dass kleine Gemeinden und große Gemeinden wachsen können und dass Leute nicht nur aus anderen Gemeinden dazukommen, sondern dass Menschen neu zum Glauben kommen. Leute, die Gott vorher nicht kannten, ihn dann kennenlernen. Und dazu dient das Buch und daraus ist dann die ganze Predigtreihe entstanden und wir haben uns zusammengesetzt, haben das dann fleißig auch gelesen. Morgens früh musste ich immer aufstanden und dann haben wir das online gelesen und genau, es war sehr, sehr gut und ich habe dann eben dieses Thema von diesem Hinhören, Hinschauen und dem Verstehen bekommen und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich bin ja auch ein bisschen Lehrer. Zweimal in der Woche darf ich an der FES ein bisschen Unterricht geben, Rallye-Lehrer sein. Und ich habe mich dann eben erinnert, gerade so, wenn man auf Gesellschaft eingeht, und zwar habe ich eine Aufgabenstellung gestellt. Und zwar war das so, dieses Bild symbolisiert unsere Gesellschaft, wie die Gesellschaft wahrgenommen wird. Und dann mussten die Schüler dazu halt dann Stellung beziehen, was meint dieses Bild und wie beschreibt eben dieses Bild unsere Gesellschaft. Und da hat eine Person, das fand ich sehr, sehr spannend, halt geschrieben, so das Übliche, anscheinend ist es so, wir nehmen uns so wahr, dass Menschen nicht hinschauen wollen, nicht hinhören wollen und auch am liebsten nichts sagen wollen. Wir wollen nicht hinschauen, nicht hinhören und nichts sagen. Eine vollkommen voneinander isolierte Gesellschaft, dass man sich gar nicht mehr einander begegnet. Und dann schreibt diese Person, das haben viele Leute geschrieben, die haben dann auch alle Punkte gekriegt. Und dann schreibt noch einer und sagt, schreibt, und so erleben viele Leute auch Christen. Und dann habe ich so, als ich das dann korrigiert habe, habe ich so innegehalten und dachte, okay, ein junger Mensch nimmt Christen so wahr. Und dann habe ich daran gedacht, wir sollen doch eigentlich einen Unterschied machen. Christen sollen doch irgendwie einen Unterschied machen, dass es eben uns nicht egal ist, dass wir nicht wegschauen, dass wir nicht die Ohren verschließen vor den Menschen und eben auch nicht unseren Mund verschließen, wenn wir ihnen die gute Botschaft von Jesus sagen wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du echt nochmal über die Bücher gehen und musst nochmal reinschauen und musst auch nochmal bei Paulus hinschauen, wie er das Ganze gemacht hat hier in Apostelgeschichte 17, weil diese Stelle, die der Willi gerade gelesen hat, das ist die Kardinalstelle, eine entscheidende Stelle für christliche Verkündigung. Was ist am Anfang? Paulus ist eigentlich an einer Stelle, er ist alleine da, seine Missionskollegen Silas und Timotheus sind in Beröa geblieben, dort sind Leute zum Glauben gekommen, die Leute fanden aber Paulus nicht so gut, die wollten ihm ans Leder und deswegen ist er geflohen und ist eben dann in Athen. Eine große Stadt und er bleibt dort erstmal. Er sitzt nicht die ganze Zeit in seinem Haus auf der Couch oder sonst irgendwo, wo er eben angekommen ist, sondern er geht auf den Marktplatz. Ja, ich habe hier noch mitgemacht, der Marktplatz. Mal kurze Frage, wer denkt ihr, könnte Paulus sein so? Was für Kleidung könnte er anhaben? Ja, genau, der vor dem Fragezeichen steht da, gell? Es sind verschiedene Statuen und dann steht da der Paulus in Blau oder er redet mit Leuten. Auf jeden Fall, wir wissen nicht genau, ob das Paulus ist, aber Paulus ist dort in Athen und er ist erstmal überrascht. Er schaut sich den Ort an und sieht ganz viele Götterstatuen. Er sieht ganz viele Statuen, wo die Menschen sich praktisch hinausrichten, was ihr Lebensinhalt ist. Zum Beispiel dort auf der linken Seite seht ihr vielleicht eine Statue, da ist so Wein links und rechts. Ne, das könnte für ein ausgeschweiftes Leben für sein, so viel Alkohol trinken oder so. Dann eine Person, die hat so einen Abschlusshut auf, die Statue, Wissen als das Wichtigste, einen guten Abschluss und dann eben Erfolg im Beruf oder sonst irgendwas als das Wichtigste im Leben, als ein Götze. Oder dann steht ja nochmal so einer da, der hat so eine einen Geldbeutel in der Hand und hält ihn so hoch und in der anderen Hand hat er so Scheine, also Geld als das Allerwichtigste oder die Statue daneben, wo Schönheit als das Allerwichtigste dargestellt wird. Kann man es ein bisschen erkennen? So, ja. Genau, und Paulus ist dort und hier möchte ich als erstes mal innehalten und sagen, es ist schon spannend, dass Paulus da nicht sagt, oh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Wir lesen davon, dass er immer wieder in der Synagoge ist, also bei den Leuten, die ihm näher sind von seinem Glauben her, aber er ist auch bei anderen Menschen. Er ist auf dem Marktplatz. Er ist da, wo die Menschen eben sind, wo Neuigkeiten ausgetauscht werden. Was wäre so der Marktplatz für uns heute, habe ich mir so gedacht. Wo werden Ideen ausgetauscht? Wo trifft man sich so? Könnte man sagen, Schule einerseits, Studium und dann wäre es irgendwie Arbeit oder vielleicht das Dorffest, wo man hingeht. Ich weiß nicht, was wäre es hier in Herbrechtingen? Wäre ja spannend, mal nach dem Gottesdienst miteinander ins Gespräch zu kommen, wo ihr denken würdet, wo der Marktplatz von Herbrechtingen ist oder wo ihr herkommt, wo Leute zusammenkommen und Ideen ausgetauscht werden. Und dann ist immer die Frage, warum geht Paulus da überhaupt hin? Paulus hat ein Anliegen, nämlich sind diese Menschen nicht egal. Und er hat Jesus lieb und möchte diese Botschaft von Jesus diesen Menschen, die ihn jetzt noch nicht kennen, weitergeben. Das Erste ist, was er tut, Paulus beobachtet. Paulus schaut, was ist da. Er schaut sich um in diesem Ort und nimmt wahr. Was sind die Beweggründe der Menschen? Was ist das, wonach sie sich ausrichten? Was ist so Lebenskultur, Philosophie? Was bewegt die Menschen? Und da ist er. Als erstes nimmt er nur mal wahr. Das zweite ist, was er tut, er ordnet ein. Er ist innerlich erregt. Luther hat es übersetzt mit ergrimmt innerlich oder irgendwie so. Ne? In meiner Übersetzung stand, er ist empört und erschüttert. Also irgendwas trifft ihn innerlich, dass er sagt, all diese Götterstatue, all dieses Suchen bei irgendwelchen Göttern, das bleibt ja schlussendlich wertlos. Irgendwie suchen sie nach einem Gott, aber sie suchen an der falschen Stelle. Und da möchte ich auch mal innehalten, zu überlegen. Das Erste ist, haben wir manchmal diese heilige Empörung nicht mehr? Dass es so egal ist, wo unser Nachbar Erfüllung sucht, vielleicht in einer jüngeren Frau, in einer Geld oder sonst irgendwie, oder vielleicht in, und das würde ich sagen, ist in unserer Zeit sehr, 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 sehr populär, in einer ewigen Jugend möglichst lang, möglichst frisch auszusehen und da die Botschaft zu haben, nee, das musst du gar nicht. Das alte, der Leib, der kann zerfallen, ne? Aber wir gehen auf eine wunderbare Zukunft mit Jesus hin, wo alles neu gemacht wird und wo eben auch Alterung nicht mehr da ist, wo Krankheit nicht mehr da ist und diese Botschaft zu hören. Was wäre das bei uns? Was suchen die Menschen oder wo suchen sie so eine innere Erfüllung? Wo suchen sie eigentlich Gott, aber suchen an einer falschen Stelle? Das Bild habt ihr eben gerade schon gesehen, ne? Ich glaube, die meisten Götterstatuen, die hier dargestellt sind, das könnte man sagen, da suchen viele Leute in unserer Gesellschaft auch. Job, Training, einen guten Schulabschluss. All diese Fragen bewegen die Menschen. Und die Frage ist, bleibt es nur bei dem, ich nehme es wahr, ich ordne es ein und merke, die Leute suchen etwas, sie suchen Gott, da ist noch nicht viel gewonnen. Es braucht den dritten Schritt, nämlich anknüpfen. Es kommt dann später in den Versen, dass Paulus eben dann unterwegs ist und er sieht diesen Altar für den unbekannten Gott. Und Paulus knüpft dort an und sagt, von diesem unbekannten Gott, den ihr ja schon sucht, ihr seid richtig auf der Suche, ihr seid richtig in dem, dass ihr sucht, den findet ihr in Jesus Christus und der Auferstehung. Den möchte ich euch jetzt verkünden. Und dann hält er eine lange Rede, eine tolle Rede. Er sagt ihnen praktisch in verständlicher Sprache mit Leuten, die ihn, die Menschen praktisch kennen. Er nimmt dort Dichter, die damals bekannt waren, und nimmt sie zum Beispiel, dass diese religiöse Suche bei Gott eben dann endet. Dem Gott, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde. Und der dann in Jesus Christus sich schlussendlich geoffenbart hat. Er knüpft an. Er sucht Anknüpfungspunkte. Was sind die Überzeugungen, die wir mit unseren Menschen in unserem Umfeld auf dem Marktplatz teilen? Dass Wahrheit ein wichtiger Wert ist? Dass Familie wichtig ist? Dass die Ehe zwischen Mann und Frau wichtig ist? Der normale Schwabe würde sagen, das ist wichtig. Dass Arbeit generell auch etwas Wichtiges ist. Aber dass es uns nicht definieren darf, sondern dass wir unseren Wert in etwas anderem, in etwas viel Größerem haben. Wäre spannend, das mal so weiterzugeben. Anknüpfen. Ich erlebe das auch immer wieder, dass das schwierig ist. Dazu habe ich aber jetzt mal ein kleines Bildchen mitgebracht, nämlich die Leute, die beim Fußballturnier gewesen sind. Habe ein paar gesehen, die waren dann da auch noch beim Gottesdienst. Und wir haben uns also beim Fußballturnier, das war, wann war das, letzte Woche Samstag? Ja, ich glaube schon, gell? Ja, genau, Zeit vergeht, Wahnsinn. War die Frage, wer ist denn der Größte, the greatest of all time? Wer ist der größte Mensch der Weltgeschichte? Und da denken wir immer, greatest of all time, da wird eben von Ronaldo und Messi gesprochen. Und dann ist die Frage, wer ist jetzt der Größte? Und dann kann man da diskutieren. Und dann haben wir gehört von eben Fußballern, die ja viel leisten, wo viel eben dann auch Status mit drin ist. Und dann gibt's wieder vereinzelte Fußballer, die sagen, nee, all das kann mich nicht erfüllen. All das ist nicht die Kraft in meinem Leben, sondern so wie hier David Alaba das bekennt, mit einem T-Shirt sogar, sagt, meine Kraft liegt in Jesus. Und dass Jesus der Größte aller Zeit war. Und wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann hat deine Suche ein Ende. Dann hast du etwas gefunden, was über dich, was über das Weltliche hinausgeht. Vielleicht so ein Beispiel von einem Anknüpfungspunkt. Jetzt haben wir nicht jede Woche ein Fußballturnier, ne? Das ist auch richtig. Aber wir müssen da kreativ werden oder dürfen kreativ werden. Was sind die Anknüpfungspunkte? Letztens habe ich es auch noch erlebt. Jetzt muss ich noch mal gerade bei den Jüngeren. Kennt denn jemand den Linken? Optimus Prime, ja genau. Ich mache ja offene Jugendarbeit bei uns in Sondheim im Lighthouse. Und ich habe einen jungen Mann kennengelernt. Ja, junger Kerl ist es eigentlich. Kennengelernt und er ist einer, er sucht die ganze Zeit, wo werde ich angenommen? Und wo ist jemand, der mich annimmt? Und man merkt das immer wieder und er versucht das und er ist ein großer Filmfan. Und dann hat er es geschafft, die ganze Gruppe hat er dann organisiert, hat gesagt, wollen wir mal einen Film schauen? Das war vor Weihnachten, komm, wir schauen ja auch gemeinsam einen Film. Wollte dieses Gruppengefühl, dieses herstellen. Und dann sage ich, ja, können wir machen. Und dann haben wir alle geschwätzt und ja, dann gucken wir den Film. Transformers 3 ist das jetzt, glaube ich, gewesen. Dann war es so, wir fangen den Film an und wie das bei jungen Leuten so ist, nach der Zeit ist TikTok spannender oder, keine Ahnung, der Freund, der eben jetzt auch noch vorbeikommt und dann geht man wieder raus und ist wieder woanders. Schlussendlich saßen wir am Ende alleine da und haben den Film geschaut. Ich mit dem Kerle. Und dann ist es ja so, diese Geschichten sind häufig ähnlich. Die Welt steht vorm Abgrund und die Menschen kommen nicht mehr zurecht und dann kommt ein Held und rettet sie. Optimus Prime kommt gerade so rechtzeitig. Und ich merke, wie ihn das berührt, wo er sagt, eigentlich scheint alles verloren, aber dann kommt dieser Optimus Prime und rettet die Menschheit, rettet die Hauptperson. Und als wir dann da so alleine gesessen haben und dann kommt so der Abspann am Ende Und dann habe ich gedacht, oh, Enrico, jetzt musst du irgendwas sagen, dem Kerl das. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass mein Retter der Welt vor 2000 Jahren gelebt hat. Und dass er am Kreuz die Menschen gerettet hat und mich persönlich auch. Wo ich keine Hoffnung gesehen habe, vielleicht auch von dir mit deinem Zeugnis keine Hoffnung gesehen habe, habe ich Vergebung erfahren in meinem Leben. Und meine Suche hat ein Ende. Ich fühle mich bei ihm angenommen. Und das habe ich ihm dann so erzählt. Habe das versucht, so als Anknüpfungspunkt zu nehmen. Ich weiß nicht genau, ob er alles so verstanden hat, aber zumindest hat er mal diese Hoffnungsbotschaft gehört. Und jetzt bin ich weiterer. Und bin weiter mit ihm unterwegs und frage mich, ja, was wird denn vielleicht noch passieren? Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich weiter dafür beten möchte, dass dieser junge Mann nochmal so heilige Momente erleben kann. Und dass Gott es vielleicht mal schenkt, dass er dann eben auch dieser fremde Gott ist zu meinem Gott geworden. Dass er dieses Bekenntnis einmal machen darf. Ich würde mich mega drüber freuen, ob Gott es schenkt. Ich weiß es nicht genau, aber ich darf da Teil mit dabei sein und freue mich dabei, das zu sehen. Vielleicht so zwei kleine Beispiele. Was machen wir eigentlich? Ich habe es euch als Bild nochmal mitgebracht. Wir Christen stecken in einer schweren Aufgabe. Das eine ist, wir sind in einer Gesellschaft, wo es Götter gibt. Götzenstatuen, das ist hier mit G links dargestellt, gesellschaftliche, individuelle Götzen, die es gibt in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, können wir die identifizieren? Wo fallen wir auch manchmal da hinein, dass vielleicht der Gott des Individualismus uns auch betrifft? Und deswegen brauchen wir die Mitte A, wir brauchen eine Schnittfläche, einen Anknüpfungspunkt des Evangeliums, wo wir dann auf diese Götter Bezug nehmen. Wer ist mein Retter? Warum hören wir gerne diese Heldengeschichten in Filmen? Warum gucken wir so gerne Rosamunde Pilcher, wo am Ende alles gut ist, das Happy End ist? Weil wir zu B kommen wollen. Wir wollen, dass sie zu der Begründung und zur Behauptung kommen können, dieses Evangelium, dieser Gott, der hat was mit mir zu tun. Und dann kann es auch sein, dass wir auch umstrittene Dinge unseres Glaubens versuchen müssen zu argumentieren. Paulus hat das auch gemacht. Am Ende kommt Paulus dazu, dass er von Jesus und der Auferstehung spricht. Und die Leute, das merkt man dann, die haben ihn die ganze Zeit irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Anastasis ist das Wort für Auferstehung und die Menschen dachten häufig, ja, es geht um ein Götterpaar. Jesus und die Anastasia oder so. Aber nein, als dann Paulus davon gesprochen hat, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, was Kern unseres Glaubens ist, was die Hoffnung eben dann begründet, wenden sich viele Leute ab und sagen, das kann ich nicht glauben. Das ist so weird, das passiert nicht. Den Tod kann man nicht besiegen. Und wir können sagen, doch, einer hat ihn besiegt. Jesus Christus am Kreuz. Und dann vielleicht auch andere Dinge, die nicht mehr so gesellschaftlich akzeptiert sind bei uns oder auch ein bisschen umstritten sind. Verlässlichkeit. Dass man Versprechen hält, dass man zur Wahrheit steht. All diese Dinge können umstrittene Dinge sein und die müssen aus diesem mittleren Bereich des Evangeliums gespeist werden. Und dann muss man sich auf den Weg machen mit diesen Menschen. Und viele werden es ablehnen, werden sagen, vielleicht will ich da später nochmal was von hören. Hat Paulus auch erlebt. Gerade ist es im Moment nicht dran, aber einige, die nehmen es auf. Und die beginnen zu glauben. Paulus hat das auch erlebt. Einige kamen zum Glauben und die haben dann angefangen, miteinander Glauben zu leben in Athen. Und das wünsche ich mir eigentlich so neu. Das muss dann nicht groß sein oder nicht, sondern einfach dieses simple Glaubenleben, gemeinsam den Glauben dann dort entdecken, anfangen sich zu treffen in Häusern, gemeinsam zu beten, in der Bibel zu lesen. Da muss man nicht arg viel Vorwissen haben. Hinhören, hinschauen und verstehen. Das ist es, was wir machen wollen. Verstehen, die Menschen verstehen. Paulus hatte nur eine gewisse Zeit. Er war kein Athener. Er wollte auch noch woanders hin, nach Rom dann später und so, ne? Wir haben gegenüber Paulus einen enormen Vorteil und auch auf der anderen Seite einen Nachteil. Wir haben unser ganzes Leben Zeit, unsere Menschen um uns herum kennenzulernen, unsere Gesellschaft kennenzulernen. Was bewegt sie wirklich? Aber manchmal werden wir deswegen ein bisschen müde, dass wir denken, ach, diese neue Botschaft oder dieses, das ist ja nichts Neues für die. Lass uns nochmal neu dieses Wort hören von diesen Menschen damals bei Paulus. Was ist diese neue Botschaft? Was ist dieses Neue, was du uns erzählen möchtest? Von diesem Jesus, der geboren, gestorben und wieder auferstanden ist. Und was bedeutet es dir in deinem Leben? Dazu sind wir berufen. Nicht zu sagen, Gesellschaft, alles böse, viele Götter, Götzenstatuen. Nein, da hineingehen. Wir sind nun Botschafter an Christi Stadt. Gott ermahnt durch uns. Er sagt uns auch, wo wir Dinge, Leute zurechtweisen können, wo wir auch herausfordern können, diesen Glauben anzunehmen. Es bleibt schlussendlich immer eine Herausforderung. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das war der letzte Punkt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Herausforderung, jedem Menschen das oder den Menschen diese Frage zu stellen, möchte ich das? Will ich mich mit Gott versöhnen lassen? Will ich diesem Jesus nachfolgen, der sein Leben gegeben hat? Möchte ich ihm mein Leben schenken? Die Frage ist, wie machen wir das Ganze? Was ist die Herzenshaltung? Dazu habe ich ein Bild mitgebracht, was das beschreiben soll. Die Herzenshaltung, das Herz in der Mitte durch diese Hände dargestellt. Das erste ist, dass Gott uns das Wichtigste im Leben bleiben muss. Sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Schaut, dass nicht irgendwas anderes diese wichtigste Stelle in eurem Leben einnimmt. Nicht Gesundheit, nicht der Ehepartner, nicht die Kinder, nicht eine gewisse Vorstellung, wie die Dinge sein müssen, sondern einfach Jesus selber, Christus selber. Und dann, kleingeschrieben, aber nicht minder wichtig, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt oder die euch innewohnt, die in euch ist. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Warum hast du Jesus lieb? Wäre schön, wenn Leute das fragen würden bei uns. Was ist es, dass diese Hoffnung, dass dich eben nicht verzweifeln lässt in dieser Zeit? Was ist diese Hoffnung, die in dir lebt? Worauf ist sie begründet? Nicht lehrerhaft, nicht wie ich, dienstags und freitags in der Schule, nicht belehrend oder so, nicht von oben herab, nicht so, sondern bescheiden und ehrfürchtig. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Und ich würde mich freuen, noch so mehr Geschichten zu hören, wo Leute zum ersten Mal so einen heiligen Moment haben, wo sie etwas von dieser Botschaft Gottes hören. Da sind wir einzeln gefragt, da seid ihr als Gemeinde gefragt, bin ich mit meiner Gemeinde auch gefragt, wie können wir das machen? Und da wünsche ich euch in allen Überlegungen, in allem, wo ihr da drin steht, Gottes Segen, dass wir diesen Spuren von Paulus folgen. Überlegen, wo sind die Menschen auf dem Marktplatz? Was brauchen sie? Wo suchen sie an der falschen Stelle? Wie kann ich anknüpfen, um ihnen das Evangelium zu sagen? Gottes Segen euch. Wer da gerne auch noch weiterdenken möchte und das Ganze reflektieren möchte, heute vielleicht auf dem Sessel. Ich habe so einen ganz, ganz tollen Sessel, wo man viel denken kann. Vielleicht habt ihr das auch oder ein Sofa oder sowas. Ich habe noch ein paar Zettel mitgebracht, die dürft ihr gerne nachher auch mitnehmen. Ich wünsche mir noch mehr Heiligung-Momente, wo Leute zum Glauben kommen. Und irgendwie das so zum ersten Mal überlegen, nur zu denken, könnte dieser fremde Gott mein Gott werden. Amen.